Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute hört ihr den dritten Teil unserer Institutional DeFi-Serie mit Stefan Grassmann von Zülke. Im ersten Teil haben wir ja die Grundlagen zu Institutional DeFi beleuchtet, zusammen mit Alex und Stefan. Im zweiten Teil dann haben wir mal empirisch ein konkretes Projekt, nämlich Unstoppable Finance, beleuchtet, die DeFi-Bank also mit Peter Großkopf und Stefan. Und heute kommt der große Realitätscheck. Wir überprüfen also die Theorie aus Teil 1 und die DeFi-Empirie aus Teil 2. Wir stellen uns die Leitfrage, wo stehen wir in Europa bezüglich DeFi und was denken die Entscheider? Wir tun das, indem wir auch ein DeFi-Papier vorstellen, das unsere drei Gäste heute, worüber ich mich besonders freue, vorstellen werden. Die drei Gäste schreiben derzeit an diesem Papier. Es wird dann zeitnah veröffentlicht. Wir werden euch dann natürlich informieren, sobald das Papier veröffentlicht ist. Und ja, bevor wir jetzt in die Inhalte gehen, stellt euch doch bitte zunächst einmal vor. Stefan, ich werfe dir den Ball zu.
Ja, hallo Michael, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin Stefan Grassmann. Wer mehr über mich wissen will, der hört die erste Episode in dieser Trilogie. Da haben wir ausführlich über mich gesprochen. Ich bin Chief of Blockchain bei Zülke, kümmere mich hier um alle Blockchain-relevanten Projekte und Beratung bei Zülke und habe diese Studie, über die wir heute reden, initiiert.
Hagen, herzlich willkommen bei uns. Du bist Counsel bei Dentons. Was hat dich zu diesem Paper gebracht?
Vielen Dank auch, dass ich heute hier sein darf. In der Tat, Hagen Weiß, Anwalt bei Dentons hier in Frankfurt. Was hat mich dazu gebracht? Ich bearbeite viele Mandate aus dem DeFi-Bereich, gerade an der Schnittstelle zwischen der Regulierung, die wir schon haben, und vielleicht Projekten, die zukünftige Regulierung auch schon adressieren können. Wieso ist das so? Ich war vorher lange Zeit bei der Basel und auch beim Bundesfinanzministerium, war dann zuletzt Regierungsdirektor und durfte unter anderem das EWBG mitschreiben und auch Yuka und das DeFi-Schirm verhandeln. Das heißt, seit knapp 10 Jahren heißt dann hier Blockchain all the way.
Herzlich willkommen, Hagen. Und Christoph, nun zu dir. Du bist Head of Tokenization Digital Assets bei der Union Investment. Stell dich auch gerne kurz vor.
Ja, Michael, vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Die 10 Jahre Thematik Blockchain, die Hagen eben erwähnt hat, die kann ich von unserer Seite auch echoen. Also die ersten Berührungspunkte mit der Blockchain-Thematik hatten wir ansatzweise im Jahr 2015 gehabt. Bei uns im Bereich Portfolio Management zu dem Zeitpunkt noch mit eher durchschnittlicher Resonanz und intensiv sind wir auf dieser Thematik jetzt seit 2018, 2019 drauf. Was für uns wichtig ist, ist die Frage, what's in it for the client? Welche Mehrwerte können wir unseren Investoren liefern, dadurch, dass wir Blockchain-Technologie einsetzen? Also es geht hier weniger um Technologie, der Technologie wegen, sondern ganz klar im Vordergrund, das ist unsere Aufgabe, treuhänderische Funktionen, die wir als Asset Manager haben, dass wir Mehrwerte, dass wir Best-in-Class-Service für unsere Kunden, für unsere Kundinnen liefern.
Hi Leute, in unserem Podcast dreht sich vieles um Tokenisierung und Real-World-Assets, zwei Themen, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Doch bei allem Hype gibt es noch viele offene Fragen. Wie sehen konkrete Business Cases aus? Was ist regulatorisch zu beachten? Was ist mit Sekundärmärkten und Risk Management? Wenn diese Fragen auch euch beschäftigen, dann markiert den 18. Juni im Kalender und kommt nach Frankfurt zur Token Future. Die Token Future ist eine exklusive Konferenz zum Thema Tokenisierung für Asset Managers und Banken mit Top-Experten von Institutionen wie Galaxy, Sygnum, VanEck, UBS und Fidelity. Sie geben tiefe Einblicke in ihre Business Cases und Strategien und diskutieren die drängendsten Fragen. Das Event ist Invite-only und kostet 440 Euro pro Ticket. Als Partner des Events verlosen wir unter allen Hörern 3 kostenlose Tickets. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Super, ich heiße euch ganz herzlich willkommen, Stefan, Hagen und Christoph, die drei Co-Autoren einer Institutional DeFi-Studie, die bald erscheinen wird. Wir haben damit verschiedene Perspektiven heute bei uns, nämlich eine TradFi, Legal und Beratung. Das ist Gold wert, um genau diesen Realitätscheck zu machen, den wir uns vorgenommen haben. Ja, vielleicht bevor wir dann eintauchen in die Studie, könnt ihr uns noch ein bisschen Kontext geben. Warum habt ihr dieses Papier geschrieben? Wer ist die Zielgruppe?
Ja, vielleicht versuche ich mal meinen Take. Wir stellen fest, dass in den Banken, in den Börsen, bei den Asset Managern im Moment sehr viel passiert und diese Welt aus der Decentralized Finance genau analysiert wird. Wo genau kann Wertschöpfung entstehen für die traditionellen Institute? Gibt es da eine Schnittmenge? Und wir stellen fest, dass sehr viele Innovationsabteilungen sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben über die letzten Jahre. Erste Regulierungsfortschritte sind da passiert, erste Lizenzen sind genehmigt worden. Und trotzdem brauchen diese Teams natürlich noch mehr Support aus ihren Organisationen. Ich glaube, das kann der Christoph sehr stark bestätigen, dass jetzt der große Dreh kommt, dass wir von den Innovationsabteilungen ins tatsächliche Business rüberkommen mit den Themen rund um die Blockchain. Und wir fanden es halt sehr, sehr spannend, eben nicht nur die Asset-Klasse selbst zu bewerten, also was passiert auf dem Asset selbst, sondern die Services on top auch zu analysieren. Also wie entsteht Wertschöpfung in dieser neuen Welt? Wie verdient man damit Geld? Es wird viel Geld ausgegeben die letzten Jahre. Spannend ist so auch, wie die Institute vielleicht wieder Geld verdienen. Und das hat uns motiviert, den Markt mal zu sondieren, sowohl die Institute zu interviewen, aber auch Startup-Gründer, Menschen, die sich eher um die Compliance und die rechtliche Seite kümmern. Also ich glaube, da wollen wir einen Beitrag leisten an der Stelle. Zielgruppe sind typischerweise Entscheider in den Instituten, die vielleicht einen Tick weiter weg von dem Thema sind. Das ist zumindest unser Anspruch, dass wir nicht von Experten für Experten schreiben wollen, sondern ein breiteres Publikum erreichen wollen. Mal schauen, ob uns das gelingt.
Klasse, ich bin gespannt aufs Papier. Ich bin gedanklich noch vor der Klammer, das heißt vor das Abtauchen in die Studie. In unseren Vorabgesprächen, aber auch beim Durchlesen von Entwürfen ist mir aufgefallen, dass erstens mal es interessant ist, dass ihr da drei verschiedene Perspektiven, nämlich TradFi, Legal und Beratung zusammenbringt, aber ihr auch euch auf zwei Dinge fokussiert oder zentriert, die euch sehr am Herz zu liegen scheinen, nämlich die Kundenzentrierung und die Fokussierung oder Zentrierung auf den Bankplatz als Chance für Europa. Könnt ihr da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, warum ihr genau euch so auf den Bankplatz und den Endkunden fokussiert in dieser Studie?
Michael, ich kann gerne die Frage von deiner Seite aus nehmen. Also wenn wir uns erstmal eine Metaperspektive begeben, die ganz große Klammer, über die wir hier sprechen, ist die Tokenökonomie. Tokenökonomie Web 3.0, die wir als Weiterentwicklung des Internets kennen. Wir sind durch drei Iterationsstufen durchgegangen. Stufe 1, Read-Only, wo es um Informationsübermittlung geht. Das Internet hatte gerade kürzlich 35-jährigen Geburtstag feiern dürfen. Und jeder kennt die Anfangsthematiken noch, wie schwer es gewesen ist, die Verbindung herzustellen. Das heißt, dass es nicht innerhalb von 1-2 Jahren passiert, dass eine breite Akzeptanz des Internets da war. Wir sprechen da über 10 Jahre plus. Heute ist es nicht mehr wegzudenken. Wenn wir dann die nächste Iterationsstufe uns anschauen, Web 2.0, hier kam zu dem Read noch die Write-Funktion mit dazu. Plattformökonomie, wie wir das Ganze von Amazon her kennen, Social Media, Facebook hier als Beispiel. Auch da hatten wir anfangs eine relative Slow Adoption gehabt bei den Nutzern. Und ähnlich ist es jetzt bei der Tokenökonomie, eine Thematik, wo wir schon seit mehreren Jahren drüber sprechen. Einigen geht es zu langsam. Da ist die Frage, warum hat sich das Ganze noch nicht durchgesetzt? Wir sehen jetzt hier im vergangenen Jahr, in diesem Jahr, eine ganze Reihe Katalysten, mit denen wir im positiven Sinne konfrontiert werden, wo wir glauben, dass wir jetzt zeitnah in eine exponentielle, in eine Hockeystick-Kurve reinlaufen werden. Was haben wir in dem Jahr? Und jetzt komme ich auf deine Ausgangsfrage zurück. Wer steht im Vordergrund? Wir haben hervorragende regulatorische Rahmenbedingungen hier bei uns in der Eurozone, bei uns auf dem Kontinent. Wir haben zum einen die MiFID II, die für tokenisierte Wertpapiere in den traditionellen Asset-Klassen, Aktien, Fixed Income, Voranteile ausschlaggebend ist. Wir haben, da wird Hagen nachher auch noch tiefer drauf eingehen, das elektronische Wertpapiergesetz, das EWPG. Wir haben auf der Handelsseite das DLT-Pilot-Regime. Wir haben jetzt die MiCA, deren Einführung kurz vor der Tür steht. Also kurzum, mit dem, wie sämtliche Stakeholder auch im Ökosystem aktuell involviert sind, nicht zu vergessen, auch eine Zentralbank, die wir hier bei uns haben mit der EZB, die jetzt auf den heutigen Tag mit der sogenannten Exploration Phase anfängt, wo Assets und ein Cash-on-Chain erstmalig in größerem Stil miteinander kombiniert werden. Wir haben Rahmenbedingungen, die es uns erlauben, Wettbewerbsvorteile hier bei uns in der Eurozone zu leben. Gerade wenn wir über einen Teich drüber schauen, über den Atlantik drüber schauen, die Amerikaner, würde ich eher als hinter der Kurve bezeichnen. Deshalb ist es für uns ein großes Anliegen, dass sämtliche Stakeholder in dem Ökosystem, dass wir hier sehr, sehr eng zusammenbauen und dass wir uns auch alle in der Verantwortung sehen, der wir gerecht werden müssen, dass wir gemeinsam hier als positiven Wettbewerbsfaktor diese Thematik Tokenökonomie kräftig gemeinsam anschieben. Und das zweite große Thema, was ich eingangs auch schon sagte, für uns ist es extrem wichtig, dass wir jetzt nicht Technologie der Sexiness wegen der Technologie umsetzen, sondern dass wir ganz klar als Asset Manager die Kundenbrille aufhaben und dass die Vorteile, die wir denken, dass die Tokenökonomie mittel- bis langfristig mit sich bringen wird, schnellere Abwicklungsgeschwindigkeiten, niedrigere Kosten, niedrigere Risiken und, wenn wir einen Blick nach vorne werfen, auch Ausweitung des Produktuniversums, dass wir das eben im Sinne von unseren Kunden leben. Und das war Motivation und Ansporn genug. Wettbewerbsvorteil hier bei uns, Ökosystem ausbauen, Blick auf die Kunden, dass wir gesagt haben, wir kommen hier zusammen und würden dieses Thema gerne auch edukativ nach vorne bringen.
Ja, das gefällt mir sehr gut an dem Papier und zeichnet es auch aus, ja. Nicht nur sind verschiedene Perspektiven mit dir, Christoph, als TradFi-Vertreter, sondern auch Hagen als Juristen und Stefan als Berater vertreten. Ist schon gut, wenn da multiperspektivisch drauf geschaut wird. Aber dieses Paper, man merkt es, wenn man es so liest, hat wirklich am Herzen, den Bankplatz in Europa voranzubringen und die Chancen durchzukonjugieren, dass wir da auch keine Chance verpassen. Und es stimmt, es hat mir auch gefallen beim Lesen der Entwürfe, dass nicht nur die Technologie beschrieben wird und nicht nur unser Frust über Regulierung ausgedrückt wird, sondern dass es halt wirklich um dieses dritte DeFi-Layer, nämlich das Financial Value Layer geht, in dem DeFi, also Finanzdienstleistungen Dritter, erwartet werden von den Kunden und man sich halt fragt, wie kann man die so bauen, dass sie wirklich attraktiv sind für den Kunden. Gut. Jetzt haben wir genug vor der Klammer als Motivation über dieses Papier gesprochen. Wir haben verstanden, wer ihr seid, welche Perspektiven ihr mitbracht. Jetzt gehen wir doch rein. Ja, heute ist das Ziel Realitätscheck. Wie weit sind wir in Europa mit Institutional DeFi? Bisher war der Fokus ja eher auf quasi das Innovationspotenzial von Institutional DeFi und ein konkretes Projekt, nämlich Unstoppable Finance, das dieses Innovationspotenzial hebt. Jetzt wollen wir den Realitätscheck machen. Ihr habt dafür mit über 50 Experten da draußen gesprochen. Ja, und könnt uns jetzt hoffentlich erklären, wo die Wirtschaft da draußen steht, aus einer rechtlichen, institutionellen und Beraterperspektive. Und Hagen, vielleicht möchtest du beginnen und den rechtlichen Realitätscheck machen. Du hast ja Interviews mit Regulatoren, Bankern und Crypto Foundations geführt. Sind wir denn rechtlich schon so weit, dass Institutional DeFi voll durchstarten kann?
Um den Spannungsbogen hervorragend aufzubauen, ja, wir sind schon so weit. Wir könnten zumindest schon so weit sein. Da gibt es natürlich mehrere Punkte, mehrere Puzzleteile zu beachten. Ein Punkt ist derjenige, der schon auch durch Christoph angesprochen worden ist, nämlich Tokenökonomie. Und Tokenökonomie heißt auch die Regulierungsökonomie. Ja, welche Jurisdiktion greift hier, kann man sich vielleicht auch mit anderen Rechtsformen, mit Europa, international vergleichen. Auch das, was Christoph gesagt hat, die USA ist hier in dem Fall tendenziell hinter der Kurve, ist sogar relativ stark hinter der Kurve. Die Situation, nach allem, was wir mitbekommen, auch von unseren Kollegen und Kolleginnen aus den Staaten, ist da relativ drastisch. Du hast die SEC, die regelrecht Jagd macht auf Krypto-Projekte. Die haben zeitgleich keine kohärenten und komprehensiven Rahmen für Krypto, einerseits für Blockchain, für DeFi. Und das führt dann dazu, dass eine Situation eingetreten ist in den USA, die man auch Regulation by Enforcement nennen könnte. Also kein fehlende Rechtsrahmen, aber wir gehen direkt in Litigation rein und adressieren diese Projekte, die der Markt vorfinden, direkt mit einem Lawsuit, einem Gerichtsverfahren. So, Blick zurück hier. Sieht schon deutlich besser aus. Wir haben mehrere Regelwerke, die schön mittlerweile ineinander greifen. Wir haben den klassischen Bereich. Dann haben wir ein etwas neueres Statut. Das EGBG von Schwertpapiere. Mittlerweile auch Aktien. Angefangen hat es mit den Schuldverschreibungen und entsprechenden Voranteilen. Das ist für den klassischen Bereich, für den eher institutionellen Bereich sehr, sehr interessant. Aber wir haben auch die Mika. Gilt vollends Ende dieses Jahres ab dem 30.12. Und da könnte man die ersten Berührungspunkte ausmachen mit DeFi generell. Ja, generell wird es allerdings nicht geregelt. Es gibt den Erwägungsgrund 22, der beispielsweise sagt, wenn ein Projekt komplett dezentralisiert ist, dann fällt DeFi außerhalb. Dann fällt es aus dem Rahmen raus von Mika. Ja, allerdings, was ist komplett dezentralisiert? Das ist natürlich dann die Frage, die es zu beantworten gibt, an der alles weiter hängt. In der Zwischenzeit muss man sich mit der Datenverwaltungspraxis auseinandersetzen. Letztendlich 3 Punkte. A, wird der deutsche Markt adressiert. B, ist die Tätigkeit, die im jeweiligen DeFi-Projekt vorherrscht, vergleichbar mit Tatbeständen, die wir schon in den Gesetzen vorfinden. Und C, ganz wichtig für DeFi, gibt es vielleicht doch eine zentrale Einheit, die man greifen könnte, die man auch regulatorisch und enforcementbezogen angreifen könnte. Wenn man diese 3 Fragen beantwortet, hat man schon eine relativ gute Einschätzung, wie man das eigene Projekt einschätzen könnte und es sich auch entsprechend verorten könnte. Das Ganze wird jetzt noch dadurch komplexer, dass wir auch in der Studie eine Sache festgestellt haben, nämlich, dass sich die DeFi-Projekte, die wirklich puristisch sind, im DeFi-Markt fortzuschätzen sind und die institutionelle Seite, die eben zentralisiert ist, immer weiter aufeinander zugehen. Und das ist auch das weitere Finding, der Bereich, der sich gegenseitig verstärken könnte, der auch die meisten Vorteile hervorwerfen könnte. Sowohl was Schutz angeht, sowohl was die Technologie angeht, aber auch was Market Share etc. angeht. Das ist so der Überblick der rechtlichen Situation derzeit.
Ja, besten Dank, Hagen. Ihr habt dann auch, wenn man so möchte, den institutionellen Check durchgeführt. Das hat dann natürlich Christoph seitens Union Investment vorgenommen, respektive diese Perspektive eingenommen. Christoph, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du Interviews entlang der Emissionsstrecke durchgeführt und dabei vor allem Bezug auf aktuelle Projekte bei der Union Investment eingenommen. Was ist dir denn besonders bei deinem institutionellen Check aufgefallen? Sind unsere TradFi-Player bereit für Institutional DeFi?
Auf jeden Fall sind wir gedanklich an dem Punkt. Hagen hatte die Thematik Zentralisierung angesprochen. Wir sehen bei uns aktuell in der Industrie eine ganze Reihe oligopolistische Strukturen. Also da sind wir gedanklich dabei, uns mit zu beschäftigen, welche neuen Rollen kann es zukünftig geben in DeFi-Land, wie vor allen Dingen können auf der einen Seite die Kunden davon profitieren und auf der anderen Seite, was uns auch ein wichtiges Element ist, wir sind in der treuhänderischen Funktion drin, Robustheit des Finanzplatzes, Finanzmarktstabilität, das sind natürlich auch extrem wichtige Elemente, die in der neuen Welt 1:1 auch wieder umgesetzt werden müssen. Was wir jetzt über die letzten Jahre gemacht haben, wir hatten einige POCs, Proof of Concepts im tokenisierten Anleihebereich durchgeführt in Anleihen von der Europäischen Investmentbank. Das war 2021 im April rein investiert. Europäische Investmentbank ist unter dem Gesichtspunkt Innovation der erste Anbieter gewesen, der eine größer volumige Anleihe rausgebracht hat, wo Asset Manager in der Breite auch partizipieren konnten, rein investieren konnten. Und wenn wir den traditionellen Prozess im Anleihebereich End-to-End betrachten, und du hattest schon erwähnt, Michael, wir haben da eine ganze Reihe sogenannter Pain Points, Schmerzpunkte, wo wir natürlich schauen, dass in der neuen, in der tokenisierten Welt diese weitestgehend behoben eliminiert sind. Also wenn wir uns die Emittentenseite, wenn wir damit mal anfangen, Begebung von einer Anleihe, wenn wir uns die Emittentenseite betrachten, heute typischerweise eher längerwieriger Prozess, große Emittenten, unter anderem auch im Unternehmensbereich, kommen mit wenigen großen Anleihen auf dem Markt. Das Ganze jetzt wenig Cashflow-orientiert auf Emittentenseite, also geringe Flexibilität. Was die Verbriefungsform anbelangt, was heute typisch ist, ist, dass wir eine Globalurkunde haben, die dann bei einem Zentralverwahrer hinterlegt wird. Globalurkunde im Jahr 2024 sieht so aus, dass ein 100-Seiten-Dokument inklusive Anhang, der dann physisch über einen Sicherheitskurier von dem Headquarter des Emittenten zum Zentralverwahrer gebracht werden muss. Eine ganze Reihe Parteien, die bei der Erstellung dieses Dokuments beteiligt sind und vor allen Dingen aus Emittentensicht eher mit Nachteilen verbunden, dass wir, was den Settlement-Prozess anbelangt, Zahlung gegen Lieferung, Delivery versus Payment, wir da ein sogenanntes T plus 5 typischerweise haben. Das heißt, wenn die Anleihe begeben ist, Eigentumsübertrag, Geldübergang findet dann tatsächlich erst 5 Tage nach der Begebung selbst statt. Das ist jetzt die Emittentensicht. Wenn wir uns die weitere Wertschöpfungskette anschauen, nimm das Thema Daten. Daten als in Anführungszeichen neues Gold. Daten extrem teuer heute, auch wenn wir hier über Raw Data sprechen. Datenqualität lässt teilweise zu wünschen übrig. Also auch hier hätten wir mit Sicherheit über Blockchain-Technologie Ansätze, über eine Golden Source of Data, dass wir da eine wesentlich bessere, einen wesentlich besseren Zugriff haben und dass Daten auch wirklich als Commodity bepreist werden und eben kein hohes Preisschild haben. Nächste Stufe, wenn wir uns einen Handel anschauen von diesen Produkten, gerade auf der Fixed-Income-Seite, auch da eine Oligopol-Situation. Oligopole, wie wir es aus der Volkswirtschaft kennen, hohe Kosten, Innovation geht nur schleppend voran. Also auch da sehen wir jetzt über Blockchain-Technologie deutliche Verbesserungsansätze und das Ganze, wenn wir Richtung Settlement gehen, wenn wir Richtung Verwahrung gehen. Wir haben jetzt hier bei uns heute T plus 2. Amerikaner gehen jetzt im Ende Mai auf T plus 1. Wenn wir Assets on-Chain mit Cash on-Chain miteinander verbinden, da werden wir zukünftig instantanes, zeitnahes Settlement haben. Über T0 sprechen wir dann auch hier mit den entsprechenden Vorteilen für den Kunden verbunden. Und jetzt auch, um auf das Thema Smart Contracts zu sprechen zu kommen, Zinszahlungen bei einer Anleihe, das dauert heute teilweise bis zu einer Woche, bis die Zinszahlungen tatsächlich bei uns erst verbucht sind. Über Smart Contracts hätten wir dann sowohl, was die Zinszahlung angeht, als auch die Endfälligkeit, hätten wir da die Möglichkeit, dass das instantan eben durchgeführt wird. Also wie eingangs gesagt, Vorteile mit Blockchain-Technologie, schnellere Abwicklungsgeschwindigkeit, niedrigere Kosten, niedrigere Risiken, all das sehen wir, wenn wir aus dem POC-Stadium rausgehen, Richtung Standardisierung, sehen wir ganz klar als Kundenvorteile umgesetzt. Wir haben jetzt kürzlich, das war heute vor einer Woche, Ende April, die KfW gehabt, die announced hat, dass sie im Juli einen tokenisierten Bond, Blockchain-basierten Bond begeben wird. Exploration Phase, wie gesagt, von der EZB wird beginnen. Das heißt, wir werden jetzt hier über die nächsten Wochen, Monate auch eine deutlich größere Emissionstätigkeit sehen in diesem Bereich. Also wir sind am Anfang, dass wir Richtung Standardisierung gehen in dem Bereich tokenisierte Wertpapiere. Und wenn wir jetzt einen Sprung in die Zukunft machen, da sprechen wir eben, Michael, nicht nur über Wertpapiere wie Aktien, wie Anleihen, wie Fondsanteile, sondern aus Kundensicht lassen sich dann Themenfelder wie Immobilien tokenisieren. Wir werden ESG-Projekte in einen Token als elektronische Hülle für unsere Investoren, Investorinnen investierbar machen. Also wir sind dabei, wie gesagt, nicht nur die bestehende Welt zu optimieren von der Prozessseite her, sondern Sprung in die Zukunft, tatsächlich komplett neue Produkte Retail-Investoren zugänglich zu machen. Und das ist das, wenn wir uns DeFi-Technologie anschauen, das ist das, wo wir signifikante Kundenvorteile sehen.
Ja, stark. Also Christoph, durch deine Interviews ist quasi erstmal der Datenpunkt oder Datenpunkte entlang der Emissionsstrecke im Papier enthalten und vor allem der Bezug auf die aktuellen Projekte bei der Union Investment, das ist natürlich auch Gold wert, konkrete Projekte eines europäischen TradFi-Players im Papier zu haben.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, nur unzureichend Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode.
Jetzt gibt es ja noch die dritte Perspektive. Wir sind dann noch dabei zu verstehen, wie dieser Realitätscheck stattgefunden hat. Und die dritte Perspektive bringt Stefan mit, nämlich die des Beraters. Stefan, du hast viel mit Heads of Digital Asset oder Custody von Banken gesprochen, Börsen, Asset Managers, aber auch, und das finde ich dann noch spannend, nämlich Gründern von Web3 und DeFi-Startups. Was hat denn dein Realitätscheck aus der Beraterperspektive so gegeben? Also welche speziellen Beobachtungspunkte oder Datenpunkte bringt deine Perspektive in die Studie mit ein?
Ja, es war eine super spannende Reise. Ist ja auch sehr organisch entstanden. Ich hatte mich ja auf ein Panel bei Frankfurt Digital Finance mit dem Thema vorbereitet. Und die Vorbereitung auf dieses Panel war so spannend, dass es letztendlich in diese Studie gemündet ist, weil ich einfach den O-Ton der Experten hören wollte. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also wir haben versucht, auch quantitativ ein paar Zahlen zu erheben. Es war sehr, sehr schwer, weil wir doch noch sehr, sehr früh sind, wie der Christoph zu Recht erwähnt hat. Das Potenzial ist riesig. Jeder arbeitet schon lange dran, aber doch immer mit sehr kleinen Teams bis hierher. Das heißt, man muss wirklich an die Experten rankommen. Deswegen mein Versuch, mit den Gründern von DeFi-Startups zu reden, die Services in diesem Bereich anbieten. Zum Beispiel mit einer Finoa, die man vielleicht aus Deutschland kennt, habe ich geredet. Und deren Perspektive zu sehen, wie die DeFi-Welt, die ja die letzten 4-5 Jahre entstanden ist, wie die sich für Institutional Investors aufstellt. Da gibt es verschiedene Family Offices, verschiedene Funds, die in diese Richtung investieren wollen, die teilweise ahead of the curve sind, also die wirklich seit Jahren Geld in Krypto investiert haben und diese Anlage jetzt irgendwie um Services, Finanzservices erweitern wollen. Und die Anbieter, die bereiten sich jetzt auf die neuen Anforderungen von institutionellen Playern vor. Da kann man nämlich nicht einfach mal so Geld verlieren, wenn irgendein Hack passiert. Und da steht man dann im Zweifelsfall ein bisschen anders in der Haftung, ob rechtlich oder anderweitig. Aber da ist ein sehr, sehr großer Bedarf und ein sehr, sehr großer Wille, einfach professioneller zu werden, einfach in dieser Finanzwelt anzukommen. Natürlich wird da viel reguliert, aber unabhängig von dieser Regulierung, glaube ich, ist dieser Professionalitätsanspruch. Ich brauche Reporting, ich brauche Nachweise, ohne dass die jemand irgendwie vielleicht individuell anfragt. Also das ist ein sehr starkes Ding, das mir aufgefallen ist. Also das ist so die eine Welt, habe ich mit verschiedensten Playern gesprochen, auch Stablecoin-Anbieter wie Liquity zum Beispiel. Sehr, sehr, sehr spannend. Die haben teilweise auch Frust, weil sie schon früh versucht haben, mit institutionellen Playern zusammenzuarbeiten. Da merkt man schon, dass die Welten noch sehr weit auseinander sind und sich im Moment auch noch getrennt vor sich hin entwickeln, aber trotzdem aufeinander zubewegen. Die zweite Schicht an Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, mit Experten, waren Custody und Digital Asset Verantwortlichen, hauptsächlich aus Deutschland und Schweiz. Verschiedenste Institute haben da die Tür aufgemacht und mir auch wirklich, wirklich sehr offen erzählt, welche Probleme da auch existieren, durchzukommen durch die Entscheidungshierarchien in diesen Instituten. Und trotzdem sehr, sehr starker Wille von den Kollegen, die das begriffen haben, was diese Technologie für ein Potenzial hat, dort voranzukommen. Und wie schon eingangs gesagt, ich habe den Eindruck, wir schwappen jetzt gerade um von einer Innovationsabteilung hin zum Business. Es gibt diese Rolle jetzt in vielen deutschen Banken, zum Beispiel in vielen Schweizer Banken, in Börsen sowieso, dass Menschen dafür verantwortlich sind und dass sie auch ihre eigene Karriere dranhängen. Das war vielleicht vor 2 Jahren mit FTX-Skandal noch ein bisschen anders. Also das war so die zweite Schicht an Menschen, mit denen ich tiefen Interviews geführt habe. Die dritte waren dann die sich um sowas wie das DLT-Pilot-Regime bemühen. Deshalb die dritte Kategorie, weil die ja sehr, sehr gezielt auf diese regulatorische Sandbox, da kann Hagen bestimmt auch noch gleich was dazu sagen, was das für Vorteile hat, aber auf diese Sandbox zuarbeiten, wo es auch erlaubt ist, auch institutionellen Playern erlaubt ist, auf Public-Blockchain-Infrastruktur zum Beispiel zu entwickeln. Das heißt, es ist für mich so ein bisschen nach den Interviews Best of Both Worlds, wo man einerseits dieses DeFi-Grundverständnis aus so einer Permissionless-Welt mit reinbringt, gleichzeitig die Nähe zum Regulator sucht und auch die Asset-Klassen zusammenbringt. Ja, da geht es auch darum, Mika-regulierte Stablecoins zum Payment zu benutzen. Gleichzeitig findet hier vielleicht ein digitaler Bond von Christoph dann den Secondary Market. Also DLT Pilot Regime, sehr spannendes Umfeld, oft kritisch Bericht erstattet, muss man ehrlich sagen, hat durchaus seine Problematik, aber aus meiner Sicht ein Hebel, um diese zwei Welten, die von der Ferne sehr getrennt wirken, zusammenzubringen.
Genau, und vielleicht kann ich hier kurz einhaken. Vielen Dank, Stefan, dass du es erwähnt hast, dass dir die Pilot-Regime ist in der Tat eine schöne Möglichkeit, auch Möglichkeiten auszuprobieren, ja, beziehungsweise die Projekte erstmal versuchen umzusetzen und den Rahmen, in dem man wahrnimmt, etwas weiter zu pushen. Ja, das ist natürlich auch mit gewissem Aufwand, teilweise mit sehr viel Aufwand und auch mit viel Zeit verbunden, aber rein theoretisch ist das, und nach allem, was wir bisher hören, auch, ist das eine gute Möglichkeit, um den regulatorischen Rahmen auch ein bisschen auszudehnen. Ja, in die Pilot-Regime stürzte das damals auf Handel, hat sich im BfW mit Kolleginnen und Kollegen, ist mehr möglich, als man es gemeinhin vielleicht für realistisch achtet. Also das ist eine gute Möglichkeit. Das bringt uns auch zu einem weiteren Punkt, nämlich welche Regeln bräuchten wir eigentlich? Nicht nur welche haben wir, sondern welche bräuchten wir? Alle Gesetze, die wir momentan haben, beziehungsweise die in nächster Zukunft gelten werden, das ist alles die gute alte berüchtigte Gatekeeper-Regulierung. Sprich, es bezieht sich immer auf jeweils eine Einheit, die ich greifen kann als staatliche Seite. Aber wir haben momentan keine richtige Default-Regulierung. Ja, was auch gar nicht so schlecht ist. Man braucht nicht immer Regulierung, um mögliche Use Cases möglich zu machen, um das Potenzial zu heben. Man muss auch teilweise einfach mal starten können. Wir werden sehen, die Europäische Kommission wird einen Report irgendwann veröffentlichen, 2025. Zumindest ein Interim Report, das ist der Nachklapp von MiCA 140, Artikel 140 sollte das sein. Also wir gehen in Richtung eigentliche DeFi-Regulierung, aber pures DeFi ist, wie gesagt, noch gar nicht reguliert eigentlich. Und das ist jetzt eine Chance, die man auch hat, weil man eben, das wurde auch schon angesprochen, mit den Regulatoren, mit den Policymakern in einen Austausch auch treten kann. Ja, man kann auch so von einem eigenen Use-Case versuchen zu überzeugen, dieses alte Proverb, das wir haben, Code is Law, das ist eben nicht so ganz richtig. Ja, Code is Law stimmt nur in manchen Fällen. Es gibt diesen signifikanten Overlap teilweise, wo der Smart Contract eben was Rechtliches abbildet und dann mag das sein, dass es nur so konkurrent ist. Aber dieses alte, die alte Weisheit, Code is Law, stimmt nicht 100%. Manchmal muss man eben auch sagen, Code is Code und Law is Law. Das ist nämlich was anderes. Was wir bei DeFi allerdings brauchen, ist, dass wir vielleicht alle zusammen als Community eben den Blick hinwerfen auf diese spezifischen DeFi-nativen Technologien und Techniken auch. Ja, sei das Automated Market Maker, sei das Governance Tokens, sei das die ganze aktive Community, die eine deutlich größere Rolle spielt im DeFi-Sektor, als es vielleicht im Trad-Fund, CeFi-Bereich noch spielt. Und wenn man das macht, kann man auch wirklich die Vorteile heben zusammen.
Ja, ich danke euch. Wir haben jetzt einmal die Runde gemacht und eines sehr gut verstanden, nämlich welche Art von Interviews ihr geführt habt. Und was diese Studie allein, was die Daten betrifft, einmalig macht. Ja, ihr wart nämlich nicht nur in der traditionellen Finanzwelt unterwegs, sondern hattet insbesondere durch Stefan auch die Pure DeFi Startups in den Gesprächen. Wir haben auch gut verstanden, was euch motiviert. Ja, ihr wollt erstmal diese verschiedenen Perspektiven zusammenbringen. Ihr wollt den Kunden ins Zentrum stellen, also nicht nur Technologie und Regulation, sondern den Kunden. Und ihr wollt den Bankplatz ins Zentrum stellen und die Chancen für Europa hier skizzieren. Und das Ganze kombiniert mit Out-of-the-Box-Thinking, was ja insbesondere in so multidisziplinären Co-Autoren-Setups immer gut möglich ist. Nachdem wir diese beiden Dinge jetzt gut verstanden haben, wollen wir natürlich alle wissen, so what? Was ist rausgekommen? Was ist der Ergebnis des Realitätschecks? Und Stefan, dafür würde ich vielleicht nochmal an dich übergeben. Wie definiert ihr denn Institutional DeFi überhaupt? Und hat sich diese Definition im Laufe geändert oder ist die im Laufe des Projekts immer gleich geblieben?
Wirklich eine spannende Frage. Die klingt so banal, aber ist schon sehr, 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 sehr spannend, weil ihr hört uns ja auch allen an, dass wir alle einen verschiedenen Blickwinkel auf diese Themen haben. Und für mich kam letztendlich raus, dass es diese drei Lager gibt, die wir vorhin besprochen haben, die natürlich ihren eigenen Blick auf diese Welt haben. Wichtig ist zunächst mal, den Begriff DeFi so ein Stück weit einzugrenzen. Das haben wir auch im Paper gemacht, dass wir sagen, okay, DeFi selbst beschreibt eigentlich nicht die Foundational Layer, die Blockchain selbst, die beschreibt auch nicht unbedingt das Asset oder so native Geschichten wie Staking auf Kryptowerten, sondern wir verstehen DeFi als die Wertschöpfungskette obendrauf, die Wertschöpfungsebene obendrauf auf diesen Assets. Also durch diese Assets wird Zusatzfunktionalitäten möglich. Ja, das ist uns ganz wichtig. Der nächste Schritt ist nun, den Begriff Institutional hier nochmal stärker zu bringen. Und am Ende des Tages ist das natürlich die Professionalisierung, dass also sowohl das, was im Moment permissionless angeboten wird, dass das sich bewegen muss auf einen professionelleren Grad, um wirklich professionellen, institutionellen Investoren zugänglich gemacht zu werden. Und auf der anderen Seite die Bemühungen der Institute, die Möglichkeiten der neuen Technologie, dieser Tokenökonomie, der Digital Assets mit den Automatisierungsmöglichkeiten der Blockchain zu verbinden und daraus etwas für die Nutzer zu generieren. Das heißt, wir sind sehr überzeugt nach der Studie, dass Institutional DeFi auch für normale DeFi-Nutzer, also Retail-Kunden, sehr, sehr positive Effekte haben wird, weil einfach ein ganz anderer Anspruch in diese Systeme reinkommt. Ja, das ist so eine zentrale Erkenntnis, dass sich hier die Spreu vom Weizen trennt. Das verbindet uns drei Autoren, glaube ich, auch, dass wir selbst aus Eigennutzen sehen, dass das viel Spaß machen kann, wenn hier die Professionalität Einzug erhält und möglichst die Innovationsgeschwindigkeit natürlich hochgehalten wird aus den Projekten, die wir sehen, unter gewissen Einschränkungen, nämlich dass man einfach gerade stehen muss für das, was man da tut. Vielleicht noch ein letzter Satz zu dem Thema Decentralized. Da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, habe ich hier viel Kopf drüber zerbrochen, wie man den Approach von Instituten decentralized begreifen kann, hat ja viele Aspekte. Es hat die Operations-Seite, also wie wird so ein Service betrieben, wie viel davon läuft wirklich dezentral auf einer Blockchain, wie immer die Blockchain wiederum betrieben wird. Das andere ist diese dieser Governance-Aspekt. Und hier muss man ja ehrlicherweise sagen, dass viele DeFi-Projekte auch Zentralisierungswinkel haben, weil irgendwelche Venture-Firmen vielleicht große Token-Anteile der Governance-Tokens haben, etc., etc. Also da möge mal jemand den ersten Stein werfen, der im Glashaus sitzt. Also ich glaube, hier ist es sehr, 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 sehr schwierig abzugrenzen. Deswegen würde ich da die Tür aufmachen, würde sagen, natürlich, wenn eine Institution richtig Richtung DeFi bewegt, dann hat die natürlich zentrale Governance-Mechanismen, weil das ist ja eine Firma, das ist ein Institut, das sich darum kümmert. Wichtig wäre mir hier, dass die Operational-Seite sehr dezentral läuft, dass also nicht irgendwie ein Datenbankserver der Bank, sage ich jetzt mal, total wichtig ist. Und wenn der ausfällt, dann geht nichts mehr an unserem Service. Ja? Das wäre aus meiner Sicht sehr, sehr kritisch. Das muss das Bestreben der Institute sein, auf eine Infrastruktur zu kommen, die möglichst dezentral, ohne Single Point of Failure läuft, voll durchautomatisiert, sodass der Happy Case eigentlich auf dieses T+0 herunterkommt, was Christoph schon eingangs sehr treffend erwähnt hat. Also nur wenn wir hier auf eine dezentralere Systeminfrastruktur kommen, wo alle hinwollen aus meiner Sicht, ja, dann sind wir da im Bereich von Institutional DeFi mit diesen ganzen Qualitätsattributen, die ich vorhin eingangs erwähnt hatte.
Genau, also das ist auch mein Verständnis, dass ich beim Lesen der Entwürfe und beim Hören der ersten zwei Episoden mitgenommen habe. DeFi, quasi das zweite Wort in Institutional DeFi, ist eben nicht die Blockchain-Infrastruktur, es ist nicht die Assets, die auf der Blockchain entweder nativ emittiert werden oder eben in Form von Stablecoins von Fiat-Geld gedeckt sind, sondern es geht eben um das dritte Layer in dem Layer-Modell, das hier im Papier vorführt, nämlich das Financial Value Layer. Und Institutional als erstes Wort in eurer Definition hebt quasi genau dieses DeFi auf einen professionelleren Stand, als wir es bisher kennen. Man ermöglicht institutionellen Investoren Teilhabe an diesen Diensten und bietet eben Dienstleistungen an, die über Staking, was es ja auf der Blockchain an sich geht, hinausgeht.
Ja, ich möchte vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Nehmen wir mal die Anleihen, die der Christoph erwähnt hat, die jetzt begeben werden. Die spannende Frage ist ja, wo kommt der Secondary Market für diese Anleihen her? Und genau hier könnten DeFi-Mechanismen eine Rolle spielen, weil die jetzt auf einer Blockchain verfügbar sind. Die könnte man auch als Collateral hinterlegen für irgendwelche Leihgeschäfte, um Liquidität zu generieren etc. pp. Genau hier haben ja erste Institute wie Société Générale und andere oder auch eine Tesla in den USA schon erste Versuche gemacht und mit dezentralen Finanzplayern kooperiert. Da wird sehr, sehr gespannt sein, wo kommt der Value her im zweiten Schritt. Ja, wir kämpfen im Moment natürlich mit dem ersten Schritt. Also wir sind noch sehr, sehr früh hier drin. Das möchte ich nochmal klar betonen. Viele institutionelle Player haben jetzt gerade mal ihre Lizenzen, haben ihre Custody-Einheit aufgebaut. Uns geht es darum, weiter zu gucken. Wo wollen wir eigentlich in 5 Jahren sein, wenn wir heute anfangen? Also dass wir mit diesem strategischen Blick in die Zukunft diese Value Layer diskutieren. Uns ist vollkommen klar, da sind wir heute noch nicht. Wir gehen die ersten Schritte. Aber aus unserer Beratungssicht ist es jetzt extrem wichtig, einfach diesen strategischen Blick nach vorne zu haben, zu überlegen, wie sieht diese Zukunft eigentlich am Ende aus? Wie optimieren wir die Prozesse, um auch einiges hinter uns zu lassen, was wir in der Vergangenheit mangels technologischer Möglichkeiten vielleicht anders gelöst haben? Hier liegt das große Potenzial aus meiner Sicht.
Dankeschön, Stefan. Ja, in dem Wissen, dass Christoph zügig weiter muss und mir eine Frage in Christophs Richtung schon länger auf der Zunge brennt, würde ich die genau jetzt stellen, nämlich die Situation aus Sicht eines Asset Managers. Und da wiederum insbesondere der Krieg, wenn man so möchte, Permission versus Permissionless, der hat viele Dimensionen. Eine davon ist sicherlich politisch. Man beobachtet am Markt, dass sich unterschiedliche Player unterschiedlich positionieren. Ja, JP Morgan und Goldman setzen eher auf Permissioned und sie möchten sich damit vermutlich Monopole oder wenigstens Oligopole sichern. BlackRock arbeitet permissionless. Ja, was hast du in deinen Interviews zu diesem War, wenn man so möchte, herausgefunden?
Würdest mich halt nicht wirklich als, wie du so beschrieben hast, als Krieg, als War bezeichnen, sondern auch hier als Evolutionsstrecke. Wir sehen heute von regulatorischer Seite her ganz klar bevorzugt die Thematik Permission Blockchain. Regulatoren befinden sich an dem Punkt, dass sie sich intensiv mit Blockchain-Technologie befassen, beschäftigen. Die ersten Fragen, die verständlicherweise aus regulatorischer Sicht aufkommen, ist, welche Risiken sind mit der neuen Technologie verbunden? Wie sind diese Risiken beherrschbar? Wie wird sichergestellt, dass von mir die eingangs erwähnte Finanzmarktstabilität, die wir heute aus der traditionellen Welt kennen, dass wir die auch zukünftig in der neuen Welt haben. Und deshalb, wie gesagt, den meisten von euch ist wahrscheinlich auch das Basel-Papier bekannt, genau zu dieser Thematik Permissioned versus Permissionless, Private versus Public Blockchain. Deshalb in der ersten Stufe heute die präferierte Lösung aus regulatorischer Sicht Permissioned Blockchains. Wir sind der festen Überzeugung, dass das, was heute als Risiko angesehen wird, hinsichtlich permissionless, dass wir da auch Antworten auf diese Fragen haben. Also da geht es unter anderem darum, wer führt die Validierung von Transaktionen durch, wie ist sichergestellt, dass das vertrauenswürdige Parteien sind. Es kommt die Frage nach der Governance von den einzelnen Blockchains auf. Stefan, das ist ja auch ein Thema, was du schon angesprochen hast, wer als Founder von Blockchains besitzt heute noch, wie viele Token dort. All das sind Fragen, wo wir uns jetzt reinarbeiten müssen, aber all das sind auch Fragen aus unserer Sicht, die beantwortet werden können und Risiken, die aus meiner Sicht, aus unserer Sicht absolut beherrschbar sind, wenn man sich in der Tiefe damit beschäftigt. Und deshalb ist auch absolut verständlich, wenn wir uns jetzt beispielsweise BlackRock anschauen, dass dort eben für ein Haus, was US headquartered ist, das möchte ich an der Stelle betonen, SEC ist ja auch ein ganz klarer Supporter von der Permissioned Welt. Deshalb umso beachtenswerter, dass das BlackRock jetzt nach vorne prescht und auf permissionless Blockchain sich begibt. Wir hatten schon mehrfach betont, was ist der Vorteil, auch was die Stabilität von Blockchains anbelangt. Ganz klar, dass das dezentrale Element, zentrale Institutionen bergen immer Risiken hinsichtlich möglicher Konzentration. Und wir hatten auch schon eingangs drauf referenziert, dass in der traditionellen Welt wir eine ganze Menge Oligopole haben, wo Innovation eben nicht in dem Maße nach vorne geht, wie wir im positiven Sinne, wie wir uns das wünschen würden. Und das Ganze geht auch mit hohen Kosten einher. Deshalb wie gesagt, in diesem Dreieck auf der einen Seite Finanzmarktstabilität, Innovation, niedrige Kosten, Da sehen wir keinen Widerspruch, dass wir uns mittel- bis langfristig, um eben die vollen Potenziale von Blockchain-Technologie umzusetzen, dass wir uns da in die Permissionless-Welt begeben. Und dass wir, Stichwort Kollaboration unter den Stakeholdern, dass wir da auch in einem guten Dialog sind mit Regulierungsbehörden, mit Zentralbanken, mit den politischen Ebenen. Und wir sehen das beispielsweise jetzt auch bei der EU-Kommission. Also da ist auch ganz klar die Message, wenn Blockchain-Technologie nach vorne getrieben wird, dass wir da eben technologieneutral nach vorne gehen. Das heißt, dass es da jetzt keine klare Präferenz gibt Richtung Permissioned oder Permissionless. Also von daher glauben wir, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, das, was du als War beschrieben hattest, dass das ein aktueller Diskussionsstand in dem Zusammenhang neue Technologie. Aber wenn da vollends Education betrieben ist, wenn wir das Thema jetzt einige Jahre leben, dann glauben wir, dann wird diese Diskussion sich von selbst auflösen.
Dankeschön. Ihr habt in der Einleitung eures Papiers von einem dreiteiligen Problem gesprochen, nämlich einerseits die Legacy Players, also die traditionellen Finanzspieler, wenn man so möchte. Christoph hat gerade dazu ausgeführt. Das zweite Problem, wenn man so möchte, die DeFi-Startups. Stefan hatte skizziert, dass da ein bisschen Frustration herrscht. Und das dritte, nämlich die Regulatoren selbst. Und genau da würde ich jetzt nochmal reinzoomen wollen, zusammen mit Hagen. Christoph hatte auch gerade schon das Stichwort SEC und vielleicht sogar Overreach der SEC angetönt. Welche rechtlichen Aspekte, Hagen, sind denn dir aufgefallen in den Interviews? Wo kommt im europäischen Bankenplatz am meisten Frustration aufgrund der Regulation, wenn überhaupt, her?
Das ist eine sehr gute Frage. Was man zusammenfassend wirklich sagen kann, ist, dass die meisten Gründerinnen und Gründer, die meisten ernsthaften DeFi-Projekte wünschen sich, dass sie auf Augenhöhe behandelt werden, dass sie auf Augenhöhe erstmal gehört werden und dass man sich das jeweilige Projekt auch eben entsprechend der gewissen Ernsthaftigkeit anschaut. Was immer wieder zur Sprache kam, war, und ich kann das mittlerweile, nachdem ich auch diesen Perspektivwechsel nachvollzogen habe, vom Staatsbediensteten zum Rechtsvertreter von solchen Unternehmungen auch, nachvollziehen, dass man entsprechend, wie gesagt, ernst genommen werden sollte und dass man auch mit einem gewissen Mindset auf Seiten der Regulatoren auftreten sollte. Nämlich nicht, ich kenne das wirklich noch aus der eigenen Perspektive, man schaut das immer sehr, sehr juristisch an und damit geht auch immer die Frage einher, wo liegen denn die Probleme? Ja, aber das müsste man eigentlich nicht machen. Was immer man sich wirklich wünscht, ist, aber was immer wieder zur Sprache kam, war, dass dieses Mindset auf Regulatorenseite nicht nur nach Problemen suchen, sondern auch vielleicht sich die Frage stellen, wie können wir denn solche Projekte auch möglich machen? Es ist der politische Wille da. Wir haben den Regulierungsrahmen und darum beneidet uns die Welt. Ich habe das schon vor ein bisschen weniger als 3 Jahren mitbekommen, als ich auf einer Konferenz in den USA war. Das erste Mal in meiner juristischen Laufbahn, dass mir eine amerikanische Kollegin gesagt hat, wir sind neidisch auf eure regulatorische Situation in Europa und vor allem in Deutschland. So. Jetzt müssen wir aber da entsprechend die Geschwindigkeit auf die Straße bekommen. Und ich kann es wirklich doch mal sagen, die einzelnen Projekte wirklich spezifisch anschauen und auch sich überlegen, in was für ein Land möchte ich eigentlich leben, was die rechtliche Situation angeht, einer Fortschrittstechnologie. Ich muss auch Sachen möglich machen. Denn was wir auch gesehen haben, wenn es zu lange dauert, wenn es zu schwierig gemacht wird, wandern diese Projekte an. Oder habe ich schon innerhalb von Europa einen gewissen Wettbewerb, die Jurisdiktion, die in letzter Zeit sehr, sehr häufig angesprochen wurde, ist Frankreich beispielsweise. Die machen einen hervorragenden Marketingjob, das Kryptounternehmen sich ansiedelt. Adoption Harvest Club, Binance Circle etc. Das ist allerdings, wenn es um andere Projekte geht, vielleicht nicht ganz im Sinne der Sache. Wir wollen die Projekte hier vor Ort haben. Wenn man die Projekte hier vor Ort hat, kann man auch juristisch, faktisch auf sie einwirken. Was wir auch haben mit einem konvergierenden Rechtsrahmen, ist nämlich die Tatsache, wenn die Projekte im Ausland angesiedelt sind, können die den deutschen Markt adressieren. Aber ich habe tendenziell deutlich weniger Möglichkeiten, eben deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher und auch deutsche Unternehmen zu schützen. Das heißt, wir müssen alles das, was ich gerade gesagt habe, letzten Endes mal betrachten und versuchen, eine Balance zu finden.
Hey, danke euch allen. Wir sind jetzt einmal so ein bisschen durch die Ergebnisse, durch unser So What durch, die Ergebnisse des Realitätschecks auf gezeigt, mein Gefühl ist, es ist gar nicht so schlecht. Ja, also das Fundament für Institutional DeFi ist gelegt. Wir sind in einem positiven Sentiment oder Milieu unterwegs. Was ich mich jetzt frage, ist, wie kommen wir denn ins Doing? Was ist zu tun? Und das Format, das ich mir dafür überlegt habe, um genau diese Frage, wie kommen wir in die Umsetzung überlegt habe, ist, dass ich jedem von euch einmal das Wort gebe und ihr pitcht, ja, was wir in Europa machen müssen, um Institutional DeFi weiter auszubauen, um ins Bauen und Machen zu kommen. Ja, Christoph, vielleicht magst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Von meiner Seite aus, was sind die relevanten Elemente, Bausteine, Puzzlestückchen? Der erste Punkt, der ganz vorne steht, Education. Wir müssen sicherstellen, dass die Thematik Blockchain, DLT im Zusammenhang mit Tokenökonomie ernst genommen wird, mit dem Potenzial als Game Changer, der zu Veränderungen bei uns an Finanzmärkten nach vorne schauend führen wird. Und wichtig ist eben, dass wir, Stichwort auch Capital Markets Union, beziehungsweise hier aus deutscher Sicht Finanzplatz Deutschland, dass wir in diesem Bereich, in dieser Innovationstechnologie, dass wir da die führende Rolle, die wir umsetzen können, dass wir die auch tatsächlich erreichen. Um das Ganze zu erreichen, neben Education ist Kollaboration extrem wichtig. Und ich glaube, da sind wir auch auf sehr, sehr guten Wege. Wir haben eine sehr offene BaFin, die zuhört, die sich auch mit der Thematik beschäftigt. Wir haben mit der Bundesbank, wir haben mit der EZB Zentralbanken, Stichwort Wholesale Central Bank Money, also in Anführungszeichen der digitale Euro für Institutionelle. Dieses Thema wird nach vorne gebracht, Cash on Chain. Ich dachte es schon eingangs, ist auch extrem wichtig. Wir haben Finanz-, Wirtschaftsministerien, die sich mit der Thematik beschäftigen und natürlich auch die Buy-Side, die Sell-Side, die Handelsplatzanbieter zusammen mit den Fintechs, die das Thema nach vorne bringen. Also deshalb, wie gesagt, Kollaboration extrem wichtig. Und wie gesagt, auch noch ein bedeutendes Element, wir müssen schauen, dass wir eine Balance finden auf der einen Seite zwischen Innovation und auf der anderen Seite zwischen Finanzmarktstabilität. Finanzmarktstabilität extrem wichtig. Wir kommen in der traditionellen Welt aus einer Situation, wo Investoren ein hohes Maß an Vertrauen haben in die Finanzbranche. Und das gilt es eben auch, was die Rahmenbedingungen anbelangt, in der neuen Welt oder in der kombinierten Welt zwischen TradFi und zwischen Fintech nach vorne schauen zu leben, sodass wir wirklich unseren Kunden in einem robusten Governance-Setup die Vorteile, die wir eingangs geschildert haben, dass wir die auch vollumfänglich so umsetzen können.
Hast du in Vorgesprächen auch mal in den Raum gestellt, dass wir in Europa aufpassen müssen, uns nicht durch Lobbyisten ausbremsen zu lassen, dass die Monopol- oder Oligopolstellung der heutigen Intermediäre Innovationen verhindert? Sind das zwei Bausteine, die wir auch beachten müssen, wenn wir Institutional DeFi voranbringen wollen?
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, immer dann, wenn du technologische Innovation hast, du hast auf der einen Seite neue Rollen, die entstehen, neue innovative Rollen, die auch dafür sorgen, dass die Technologie weiter nach vorne gebracht wird, die in einem robusten Umfeld dafür auch sorgen, dass das Kosten runtergebracht werden. Und auf der anderen Seite hast du immer Player, die in der traditionellen Welt in Oligopolsituationen drin sind und dementsprechend eben auch Margen einstreichen, wo fraglich ist, ob die in der Zukunft noch so gehalten werden können. Also ich nehme jetzt hier nur das Datenbeispiel oder die Thematik Zentralverwahrung. Wenn wir jetzt mal 15 Jahre zurückblicken, kann ich mich sehr gut noch an eine Aussage von dem Chief Technology Officer von Nokia erinnern, der 2009 in einem Interview noch sagte, Apple, die sollen doch bitte in ihrem Sandkasten bleiben und sollen ihre Nischenprodukte, Smartphones, weiterentwickeln. We as Nokia, we are too big to fail. und aus einer Position der Arroganz raus sich eben nicht mit neuen Technologien beschäftigt hat. Also Innovation bringt es immer mit sich, dass du einige hast, die versuchen, ihre Rolle zu verteidigen und dass du andere hast, die eben Innovation zum Kundennutzen nach vorne bringen wollen. Und ich glaube, da müssen wir alle lernen, offen zu sein. Wir sind in der Serviceindustrie drin. Der Kunde steht im Mittelpunkt. Stabilität steht im Mittelpunkt. Und ich glaube, das können wir im Zusammenhang mit Blockchain nach vorne schauen, sehr gut liefern.
Ja, da sind die Finanzintermediäre sicherlich unter Druck, sich zu bewegen, weil die Blockchain Innovation in den Finanzplatz bringt. Hey, ich schlage vor, wir gehen einen Schritt weiter zu Hagens Pitch. Was zu tun ist, dass Institutional DeFi sich in Europa durchsetzt oder zumindest wächst, und werden dann an Stefan übergeben für genau die gleiche Frage.
Einen Paradigmenwechsel brauchen wir. Wir müssen was machen, was eigentlich unangenehm ist. Also von der Planungsphase wegkommen, eben wirklich ins Doing. Ja? Das ist alles natürlich schön, wenn man planen kann. Man kann das immer so ein bisschen Märkte betreiben, etc. sich vorstellen, wie es so sein könnte. Wir müssen auch wirklich ins Doing kommen. Wir müssen wirklich hinkommen, dass die Projekte entsprechend auch entstehen. Und dann musst du strategisch bezogen und auch vor allem Adressaten bezogen argumentieren und sagen zwei Sachen. Erstens mal TradFi bzw. CeFi bezogen sagen, es wäre teilweise tödlich, ignorant zu sein, geht auf die DeFi-Projekte zu, die ihr interessant findet, die ihr identifiziert habt durch entsprechende Market Intelligence etc. und versucht zu kollaborieren, versucht einen Berührungspunkt herzustellen. Das ist das eine. Und die andere Sache ist natürlich auch Richtung DeFi-Projekte. Konzentriert euch auf das, was ihr am besten könnt, nämlich die technologiebezogenen Aspekte. Diese Produkte, die ihr anbieten möchtet oder teilweise anbietet, die müssen hervorragend werden, die müssen vielleicht perfektioniert werden, und dann kann man eben zwangsweise auf die traditionellen Player zugehen und erreicht so eine Art Edge-Effekt, dass beide Seiten voneinander profitieren. Und wenn ich das habe, dann kommt, glaube ich, die beste Situation dabei raus.
Stefan, das letzte Wort gehört dir. Wie kommen wir endlich ins Doing? Wie verbreiten wir Institutional DeFi?
Ja, ich glaube, wir haben es jetzt öfters betont, hands-on ist ganz wichtig. Und für mich bedeutet hands-on wirklich zwei Ebenen. Auf der einen Seite die fundamentale Erneuerung voranzutreiben. Da fängt es bei vielen an, wo viele schon unterwegs sind, Richtung Custody zum Beispiel, überhaupt erstmal das Key-Management so auf die Reihe zu bekommen, dass man sich da in Zukunft öffnen kann. Aber sich halt auch mit diesen Wertschöpfungsebenen jetzt schon strategisch auseinanderzusetzen und DeFi mal hands-on auszuprobieren. Ein Aspekt, was uns schon aufgefallen ist, ist, dass da doch relativ viele Experten auch auf der Institutionsseite noch teilweise recht weit weg von diesen Services sind. Also ist man oft schon zufrieden, mal eine Investition in Kryptowerte getätigt zu haben, so wirklich Borrowing, Lending Services mal ausprobiert zu haben, wie sich das anfühlt. Könnten noch mehr Banker probieren. Ich glaube, da gibt es eine sehr krasse, natürliche Abwehrhaltung, dass sich das irgendwie falsch anfühlt für jemand, der aus der Finanzwelt kommt, dass man normalerweise da an die Hand genommen wird und sicheren doppelten Boden hat. Und diese Scheu abzulegen, das wäre mein Appell des Tages heute für die traditionelle Finanzwelt, genauso an die DeFi-Welt, die Arroganz abzulegen, die wir da manchmal auch sehen, nämlich, dass da manchmal Jahrzehnte an Erfahrung fehlt für gewisse Finanzinstrumente, wo es hocheffiziente Prozesse auch in der traditionellen Finanzwelt gibt. Das heißt, ich glaube, beide Seiten können massiv voneinander lernen und man muss sich da deutlich aufeinander zubewegen. Die Welten sind im Moment noch sehr unterschiedlich. Die Technologie bringt die hoffentlich zusammen. Und ich hoffe, wir haben mit diesem Podcast dazu einen Beitrag geleistet.
Definitiv, das habt ihr. Wir freuen uns alle aufs Erscheinen eures Papiers. Und ich denke, was aus eurem Papier wunderschön rauskommt, ist, dass die Reise für ein Unternehmen, wenn man so möchte, in die neue Finanzmarktinfrastruktur oder die tokenisierte Ökonomie lange dauert. Ja, sie wird lange dauern, länger als man denkt. Man muss auf diesem Weg als TradFi-Player in die tokenisierte Ökonomie die Regulatorik stemmen und verstehen, die Technik beherrschen, die eigenen Mitarbeiter mitnehmen, was wahrscheinlich gar nicht immer reicht. Man muss sogar neue Experten einstellen. Das alles kostet Jahre und was mir einfach klar geworden ist beim Durchlesen, ja, wer sich nicht jetzt auf den Weg macht, der ist gefährdet. Wir haben über Nokia gesprochen. Das leistet euer Papier wunderbar. Wir freuen uns auf die Publikation. Stefan, ping mich an, wenn es soweit ist. Dann announcen wir das hier nochmal. Und ich danke euch für die eifrige Diskussion, für die wertvollen Insights aus euren Interviews und ja, freue mich, euch dann bald hoffentlich mal wieder begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.